Ja, Jesus, bitte segne die Predigt. Hilf beim Reden und beim Zuhören. Amen. Ja, man kann es sich vielleicht schon denken, irgendwie, heute ist Ostern, das vielleicht wichtigste christliche Fest, dem wir ja schließlich 2 arbeitsfreie Tage verdanken. Und zusätzlich auch noch eine Perspektive, nämlich, dass wir selber auch einmal auferstehen werden. Und das ist ja natürlich noch viel wichtiger als zwei freie Arbeitstage. Ja, die Hoffnung überhaupt. Und eigentlich so der, vielleicht auch der Knackpunkt des christlichen Glaubens. Es gibt eine Menge Berichte darüber, über die Auferstehung von Jesus. Und ich habe euch, darf mal die Technik bitten, die erste Folie hier einzublenden, mal einen Bericht mitgebracht, der nicht in der Bibel steht, von der Auferstehung Jesu. Und der ist von Flavius Josephus aus dem Buch Jüdische Altertümer, Band 18. Lest es euch mal in Ruhe durch. Für die, die des Griechischen noch nicht so mächtig sind, kann ich ja dieses Buch empfehlen. Neutestamentliches Griechisch für Anfänger. Ja, ich habe es selber vielleicht auch mal vorzulesen. Und dort steht, schreibt Flavius Josephus, und er ist kein Christ, muss man sagen. Und er war jüdischer Geschichtsschreiber, der einfach aufgeschrieben hat, was in der Zeit so passiert ist. Und er schreibt Folgendes. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und 1000 andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Mich wundert eigentlich, wieso einer, der irgendwie sowas schreibt, dann irgendwie nicht sagt, dann will ich auch Christ sein. Und doch fand ich das auch nochmal sehr bemerkenswert, dass es irgendwie halt ganz viele Hinweise auch aus dem ersten Jahrhundert gibt, die genau davon berichten. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dieser Ostersonntag von vor 2000 Jahren, dass wenn man auch die biblischen Berichte mal so liest, und da gibt es ja so ein paar, dass es sich eigentlich nicht mehr richtig rekonstruieren lässt, wie der genaue zeitliche Ablauf war. Wer war jetzt genau als Erster am Grab? Es müssen Frauen gewesen sein. Welche Frauen waren es? Wie viele waren es? Und wann war jetzt Johannes und Petrus, wann sind die zum Grab gelaufen? Wir kriegen das nicht mehr ganz genau konstruiert. Wir wissen aber, dass Jesus, nachdem er wieder lebendig geworden ist, dass er noch 40 Tage hier auf der Erde war und mit seinen Jüngern sich immer wieder getroffen hat und mit ihnen über sein Thema gesprochen hat, über das er eigentlich immer gesprochen hat, nämlich die Herrschaft Gottes. Das war sein Thema und 40 Tage lang hat er sich immer wieder mit seinen Leuten getroffen, mit denen gegessen, hat sich den Frauen halt am Anfang gezeigt, hat sich Petrus gezeigt, hat sich den anderen Jüngern gezeigt, hat sich einmal sogar 500 Leuten auf einmal gezeigt. Und zu dem Zeitpunkt, wo Paulus das an die griechischen Christen in Korinth schreibt, haben auch die meisten von diesen 500 Leuten auch noch gelebt. Später hat sich Jesus noch dem Jakobus gezeigt, das ist sein kleiner Bruder, einer seiner kleinen Brüder. Und auch noch vielen anderen Leuten und auch zum Schluss noch Paulus. Da war also eine Menge Leute, die Jesus gesehen haben und einige Berichte und was jetzt genau wann, wer, wie, wo erlebt hat, kriegt man gar nicht mehr so ganz genau aufgedröselt. Und ich habe heute mal eine Geschichte rausgesucht aus dem Buch Johannes, dem 21. Kapitel. Ihr könnt die Folie wieder ausblenden. Und ich möchte diesen Text mit euch so ein bisschen Abschnitt für Abschnitt durchgehen. Hab dazu Bob Andrews, der normalerweise ja für Recherchen und Archiv zuständig ist, zur Hilfe gebeten, der den Text vorlesen wird. Und immer zwischendurch bitte ich dann die Technik auch mal wieder zu stoppen. Johannes 21, mal die ersten Verse.
Petrus und der Lieblingsjünger. Jesus zeigt sich 7 Jüngern am See von Tiberias. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, Die Söhne des Zebedäus sowie zwei weitere Jünger waren dort am See beieinander.
Stopp. Hier möchte ich einmal ganz kurz einhaken. Wir gehen also diesen Bibelabschnitt mal so Abschnitt für Abschnitt durch, ganz klassisch. Der See von Tiberias, da spielt das Geschehen, ist auch gleichzeitig der See von Genezareth und der See, das Galiläische Meer. Warum er so viele Namen hat, nobody knows. Der See von Tiberias ist halt auch die Benennung. Zu dem Zeitpunkt hat man ihn zu Ehren des Kaisers Tiberius von Rom, dem römischen Kaiser, so auch so genannt. Da spielt das Geschehen. Und dann finde ich hier sehr auffällig, dass hier sieben Männer sind hier beisammen und zwei werden einfach nur und noch zwei andere genannt. Und das ist ja schon mal komisch. Warum? Johannes hat das Ganze aufgeschrieben. Wusste Johannes nicht mehr die Namen? Konnte er sich nicht mehr erinnern? Ja, dann waren da noch, wie hießen die noch? Oder waren das halt irgendwie, hat er sie gar nicht kennengelernt? Die liefen irgendwie so mit und er hat sie nie nach dem Namen gefragt. Ich meine, in einer kleinen Gruppe von sieben Leuten ist das ja eigentlich relativ schlecht möglich, sich nicht doch mal eben vorzustellen. Aber irgendwie wäre es doch komisch. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt hier euch erzählen, von letzte Woche hatten wir hier einen Gottesdienst und da hat irgendwie Trafo gespielt. Und Trafo, es war super, es waren anwesend Josiah, der auch Joe genannt wird, aus dem schönen Wuppertal. Renato, der Künstler am Bass. Johannes, der Sekretär des CVJM Remscheid und halt noch ein anderer Musiker. Und das ist eigentlich so, wenn man irgendwie was ansagt, ist das eigentlich schon mal so einer der großen Fehler. Wenn du eine Gruppe von Menschen vorstellst und dann vergisst du einen, das ist total eigentlich so ein No-Go. So ein bisschen wie wenn man sagt, ja, auch danke hier, ja, den Leuten an der Technik, danke Martin und hier Dingens, ne, und den anderen da auch noch, danke. Ich weiß, dass er Peter heißt, aber nur als Beispiel, es ist ja total unhöflich, wenn man einfach sagt, ja, und hat noch zwei andere. Guckt euch das doch mal an. Simon Petrus, beide Namen werden genannt. Thomas, der auch Didymus genannt wird, wird sogar mit Spitznamen genannt. Die Söhne des Zebedäus, okay, Johannes, wenn er sich und seinen Bruder vorstellt, dann aus Bescheidenheitsgründen sagt er immer nur die Söhne des Zebedäus. Dann auch Nathanael, wir haben sogar seine Adresse, du könntest ihm sogar einen Brief schreiben aus Kana in Galiläa und hat noch zwei andere. Warum? Ich sehe es euch an, ihr denkt schon, was für eine interessante Frage. Und ich habe auch eine total obskure Theorie dazu, die aber später. Wir hören weiter im Text.
Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten ihm, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts.
Stopp. Auch hier möchte ich gerne noch einmal einhaken. Vielleicht denkst du jetzt, Moment, See Genezareth, sie gehen fischen, arbeiten die ganze Nacht hart, machen die ganze Nacht durch und haben nichts gefangen. Moment, irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Hast du nicht das Gleiche letzte Woche schon gepredigt? Ja, so ähnlich. Genau, ich habe eigentlich über die gleiche Situation schon mal gepredigt, nämlich letzten Sonntag. Aber es ist eine andere Bibelstelle und auch eine andere Situation. Die Situation, über die ich letzte Woche gesprochen habe, war ganz am Anfang, als Johannes, Jakobus und Petrus Jesus kennengelernt haben. Da hatten sie auch schon mal eine ganze Nacht durchgearbeitet, nichts gefangen, waren hundemüde. Und dieses Déjà-vu relativ ähnlich. Ja, es ist eine total ähnliche Situation, aber es ist eine andere Situation. Und es ist nach der Auferstehung. Und das finde ich halt auch nochmal irgendwie eine interessante Sache. Man stellt sich das ja manchmal so vor, dass die Jünger nach der Auferstehung nur noch in festlichen Gewändern, in den Armen irgendwo gelegen haben, in ihrem Obergemach und sich mit Weintrauben und beglückt haben und in Meditation immer auf den Herrn gewartet haben, wenn er immer mal wieder vorbeigekommen ist. Aber irgendwie ging das Leben auch für sie, so skurril das ist, auch irgendwie weiter. Man musste auch Essen machen, Abwasch, vielleicht Hausaufgaben mit den Kindern, also auch so diese ganz normalen Dinge. Und das ist ja auch bei uns so, auch wenn wir etwas besonders Heiliges erlebt haben, auch wenn du was total Irres erlebt hast. Und es gibt ja Leute, die wirklich auch ja super tolle Dinge mit dem Herrn erlebt haben, für die ich sie manchmal sogar beneide, dass dann halt auch wieder der Alltag kommt mit ihren ganzen Banalitäten. Und so war es halt auch bei denen. Irgendwie ging das Leben weiter. Und das finde ich irgendwie eigentlich auch mal sehr, sehr cool, dass Jesus ihnen genau da begegnet, obwohl sie ja gerade einfach was ganz Normales gemacht haben, halt geangelt, gefischt haben. Leider halt wieder ohne Erfolg. Vielleicht verrät uns das auch, dass einfach Simon Petrus ein lausiger Fischer war. Aber wenn uns zweimal berichtet wird, dass er zweimal erfolglos gearbeitet hat. Aber ich glaube, das wäre die falsche Auslegung. Ich glaube, man könnte eher sagen, selbst wenn du den auferstandenen Herrn gesehen hast, selbst wenn du der gesegnetste Typ mit der größten Verheißung in deinem Leben bist, gibt es doch Tage, die einfach irgendwie, wo der Wurm drin ist, wo es erstmal so aussieht. Wir lesen weiter.
Als es schon Tag geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Da sagte er zu ihnen: Werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus: Es ist der Herr.
Stopp. Und ich glaube, wenn man halt total müde ist und wenn man auch, also man muss frustriert sein, wenn man die ganze Nacht gefischt hat und hat nichts, also mit 7 Leuten und eine Nacht, was ich 10 Stunden, also 70 Arbeitsstunden investiert hat für gar nichts. Wer da nicht frustriert ist, der ist, also keine Ahnung, der hat ja von Effektivität und vom effektiven Arbeiten ja gar keine Ahnung. Also man muss frustriert sein danach und müde sowieso. Und ich glaube, in dem Moment, wo sie sind ja schon quasi fast am Ufer, vielleicht denkt sich Petrus auch, ach, muss denn immer immer in so einer Situation, wo ich mal wieder sowas erlebe, dann kommt ja immer einer, der es quasi besser weiß, was ich jetzt zu tun habe. Ja, obwohl ja eigentlich die Fische, wenn es hell wird, dann gehen die irgendwie ins Dunkle und dann kann man die nicht mehr fischen und erst recht nicht am Ufer. Und sie machen es dann trotzdem wieder und dann haben auch die Jünger dieses Déjà-vu. Als sie das Netz wieder rausholen und merken, es ist voller Fische, was ja eigentlich unmöglich ist. Und dann gucken sich die Fische an, gucken den Mann am Ufer, erinnern sich, Moment, ja, kommt mir bekannt vor. Und dann sagt Johannes: Es ist der Herr. Und sie erinnern sich an das, was sie ganz am Anfang erlebt haben. Die weiteren Verse. Nochmal.
Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er trug nämlich nur ein Hemd. Dann sprang er ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren.
Stopp. Auch hier vielleicht mal so ein paar Anmerkungen dazu. Als Petrus das so realisierte, das muss der Herr sein, gibt es hier unterschiedliche, also in den Bibelübersetzungen steht das sehr unterschiedlich. In einigen steht, er war nackt, in anderen steht, er hatte nur das Untergewand an, so eine Art Shorts, oder hier nur ein Hemd. Und das ist immer so ein bisschen, wenn jemand da quasi nur die Sporthose anhatte, dann haben die schon gesagt, er ist ja halbnackt. So, ne? So gesehen muss man sich das so vorstellen, er hat also einen Shorts an und dann zieht er sich ein, also stell dir vor, du bist jetzt im Boot, ja, hast deine Badehose an, siehst dann, aha, da ist Jesus, nimmst deinen Mantel, ziehst deinen Mantel an und gehst dann schwimmen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben und vielleicht gar nicht kommentieren, ja, aber das ist einer unserer Kirchenväter. Kein Wunder manchmal vielleicht, warum manche Probleme so sind, wie sie sind. Und dann finde ich es noch eine Sache, die ich ein bisschen witzig finde dabei. Und jetzt komme ich vielleicht zu einem theologischen Punkt, der vielleicht auch euch ein bisschen an Tiefgang überfordert. Wenn man so eine Situation sich vorstellt, und ich meine, ich glaube, dass es im Himmel die DVD dazu gibt, und ich sowas ja auch gerne erleben würde. Und stell dir vor, du hättest so etwas erlebt. Du hast ein Wunder gerade erlebt, was unerklärlich ist. Und du siehst den auferstandenen Herrn. Wie würdest du reagieren? Es ist doch, ich glaube, keine Ahnung, zu seinen Füßen fallen, ihn küssen. Oder vielleicht rennt einer der Jünger zum Boot und holt die Gitarre und fängt an, das Lied anzustimmen. Sei ein lebendiger Fisch oder Here I am to worship oder was weiß ich, irgendwie würde man doch sowas machen. Aber mindestens einer der Jünger fängt an, die Fische zu zählen. Es steht nicht, es waren ungefähr 100 oder so circa irgendwas, sondern es waren exakt 153. Also irgendeiner von denen, oder vielleicht auch zwei, gehen da hin und zählen dann, okay, 1, 2, 150, 151, 153. Und ich glaube, vielleicht waren das die beiden anderen Jünger. Und man hat einfach, wenn er jetzt geschrieben, gestehen hätte, okay, und dann waren da noch Hans und Franz. Und die haben die beiden Fische gezählt, als sie den auferstandenen Herrn getroffen haben. Und wenn sie dann durch die Ewigkeit gehen und treffen immer wieder auf Leute und man fragt, na, wer bist du denn? Ja, ich bin Hans und er ist Franz. Ach, ihr seid die beiden. Ja, ja, genau. Ich habe schon von euch gehört. Und vielleicht hat Gott ihnen einfach eine neue Identität gegeben oder eine geheime Identität, dass auch sie in der Ewigkeit vielleicht auch glücklich sind und nicht immer mit dieser Situation in Verbindung gebracht werden. Ja, nach dem Motto, ihr wart die, die Fische gezählt haben. Ihr hättet doch eigentlich... So reagiert man doch nicht. Die nächsten Verse.
Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, es gibt Frühstück. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass er der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er vom Tod auferstanden war.
Und ich finde es, und jetzt vielleicht auch mal wieder ein bisschen ernsthafter, dass es ja schon auch echt irgendwie super ist, dass Jesus alles vorbereitet hat, ein Frühstück vorbereitet. Er hat irgendwie vor ein paar Tagen einen qualvollen Tod gestorben, hat weltbewegende Dinge ins Rollen gebracht und nimmt sich aber jetzt die Zeit, für ein paar müde Leute ein Frühstück vorzubereiten. Und er hat auch schon selber Fische gefangen oder vielleicht auch gekauft. Brot ist auch dabei und es sollte irgendwie auch so mitbringen, Brunch sein, deswegen bringen die Jünger halt auch noch, dürfen auch was von ihren Fischen mit dazugeben. Und er bereitet Frühstück vor. Ich finde das total nett. Ich finde das richtig toll. Und am Anfang, als sie auch in dem Boot stehen, noch im Boot sind und Jesus steht am Ufer, sind sie ungefähr 100 Meter entfernt. Und es ist so ein bisschen auffällig, dass sie ihn nicht erkennen. Denn irgendwie zumindest ein paar, also mindestens vier von denen, die dort gerade genannt wurden, vier von den sieben, waren doch echt seit, also in den letzten 3 Jahren davor fast täglich mit Jesus zusammen gewesen. Und irgendwie, wie kann es sein, dass man jemanden dann nicht erkennt? Und das lesen wir immer mal wieder, dass auch seine engsten Freunde Jesus nicht erkennen. Vielleicht liegt das daran, dass er auch einfach, war das irgendwie vielleicht seine Masche, ja, so ein bisschen die Kapuze übergezogen oder eine Sonnenbrille auf, falschen Schnurrbart oder so. Das glaube ich nicht. Vielleicht auch die Kapuze, aber dass er vielleicht nicht sofort sich zu erkennen gegeben hat. Aber vielleicht ist es auch, wir lesen es halt immer mal wieder in der Bibel, dass Jesus nicht erkannt wird von seinen eigenen Leuten. Und wenn man sich diese Szenen mal anschaut, sind es häufig die Situationen, wo Leute tief traurig sind. Wo Leute richtig Angst haben. Wo Leute verzweifelt sind oder enttäuscht sind. Oder halt auch einfach müde und abgearbeitet sind. oder halt auch erfolglos sind, wo der Erfolg wegbleibt. Und ich glaube, dass das auch bis heute eine Situation ist, dass sich das nicht so sehr geändert hat. Wenn Phasen in deinem Leben sind, wo das bei dir der Fall ist, wo du richtig traurig bist, wo du Angst hast, wo du Sorgen hast, dass du häufig Jesus in deinem Leben nicht mehr erkennst. Und das muss nicht heißen, und das ist vielleicht irgendwie erstmal das erste Positive, was man da rausziehen kann, das heißt nicht, dass er nicht da ist, nur weil du ihn nicht wahrnimmst. Und Jesus gibt sich dann schon auch zu erkennen, einmal dadurch, dass er ein Wunder tut, etwas, was sie ganz am Anfang mit ihm erlebt haben. Das Gleiche nochmal. Und ich bin total froh, dass auch Jesus irgendwie auch bei uns, wenn wir in der Situation sind, dass wir in Situationen sind, wo wir Jesus in unserem Leben nicht mehr erkennen. Ob er da ist oder nicht, ob er noch bei uns ist und wir ihn nicht mehr sehen, empfinden können. Und dass dann unser Auftrag ist, ja, wir sollen ihn suchen, 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 suchen. Denn wer sucht, der wird finden. Aber auch, dass er uns sucht. Und ein Wunder am Anfang. Ich kenne Leute, die haben wirklich Dinge erlebt, um die ich sie beneide. Und die auch Dinge gerade am Anfang mit Gott erlebt haben, wo ich denke, oh, das hätte ich aber auch gerne erlebt. Das hat die so richtig so überkommen. Ja, so sozusagen, da kann man ja gar nicht mehr zweifeln. Aber andere auch nicht. Und doch, glaube ich, ist es häufig ein Punkt, an Gefühle, an Situationen, an Gedanken, an Entschlüsse vom Anfang sich zu erinnern, so ein Déjà-vu zu haben, was mal war, dass einen das wieder die Augen öffnen kann für Jesus in der aktuellen Situation. Oder dass Jesus eigentlich wieder so eine Situation schafft, wie du sie schon einmal erlebt hast mit ihm. Und das Zweite, und das möchte ich auch mal so nennen, und das wird auch hier in diesem Bibelabschnitt genannt, dass er mit ihnen dann, er hat Frühstück vorbereitet. Das ist nicht das letzte Abendmahl, das war ja an dem Donnerstag, sondern es ist ein Frühstück. Und auch er nimmt das Brot und sie sitzen beisammen. Eigentlich wissen sie alle, dass es Jesus ist, aber irgendwie scheinen sie sich doch nicht so ganz sicher zu sein. Irgendwie keiner fragt auch, alle wissen es irgendwie. Und dann wird berichtet, dass er das Brot gebrochen hat und den Fisch verteilt hat. Und irgendwie scheint das sowas gewesen zu sein, wie er das irgendwie immer gemacht hat. Sie haben ihn gesehen, wie er bei der Speisung der 4.000 und der 5.000 die Sachen da verteilt hat, beim Abendmahl. Oder eine andere Situation, da sind die Emmaus-Jünger, die sind mit Jesus unterwegs, mit dem auferstandenen Jesus, und sie sind so frustriert und sie erkennen auch nicht Jesus. Und den ganzen Weg erzählen sie Jesus eigentlich, Jesus ist tot, und also sie sagen Jesus, der gerade auferstanden ist, dass er tot ist, und der auferstandene Jesus sagt ihm, nein, guck doch mal in die Bibel, das steht doch hier an ganz vielen Stellen, dass der auch wieder aufersteht und der muss doch auferstehen. Und sie erkennen ihn erst beim Abendessen, als er das Brot bricht und verteilt. Tja, ob das so eine ganz spezielle Art gewesen ist, wie er das gemacht hat, ich versuche das mal zu übertragen auf uns. Und ich glaube, dass es auch Dinge gibt, die Jesus tut oder wie er sie tut, die so besonders sind. Das ist so, bei mir ist das so, dass es manche Gefühle gibt, die mich voll an Jesus erinnern. Das ist so ein oder Situationen gibt, wo die sich plötzlich, ja, die mich daran erinnern, wie ich Jesus erlebt habe, auf die Art und Weise. Und ich wünsche euch, dass du heute Morgen so eine Art Begegnung mit ihm hast. Und wenn dich irgendwie, ja, Müdigkeit, abgearbeitet sein, Enttäuschung, Frust, Traurigkeit auch immer mal überkommen. Und ich glaube, das gehört halt zu unserem Leben irgendwie hier auf der Erde leider irgendwie mit dazu, so gut wir es auch versuchen, das zu vermeiden. So geht es halt doch nicht ganz, das zu vermeiden. Glaube ich, dass auch Jesus dir immer auch wieder irgendwie ein Frühstück bereitet und dir etwas geben möchte, dir begegnen möchte in der Situation. Und egal, ob du so jemand bist wie Petrus, der direkt auf Jesus zuschwimmen möchte. Oder ob du jemand bist wie Hans und Franz, der in der Situation manchmal irgendwie auch gar nicht weiß, wie er reagieren soll. Oder ja, das Gefühl hat, Mann, ich werde irgendwie immer vergessen. An mich kann man sich eh nicht erinnern. Jesus kann sich an dich erinnern. Oder ob du dich wie Johannes in der Situation immer noch darüber definierst, ich bin der Jünger, den Jesus ganz besonders lieb hat. Gibt es, dass Jesus dir begegnen möchte. Und ich bitte jetzt mal die Musiker nach vorne, dass wir auch noch eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten, Gott suchen. Und ich habe auch noch ein bisschen Brot mitgebracht und wir werden jetzt kein Abendmahl feiern. Habe leider keinen Fisch dabei. Aber gleich auch noch habe ich auch noch Brot dabei und möchte gerne das. Nein, gibt kein Abendmahl heute. Sondern möchte gerne irgendwie eher auch noch das noch so als Handlung anbieten, wie vielleicht dieses Auferstehungsfrühstück war. Auch Brot dabei, möchte gerne so gleich mal rumgehen, auf jeden Tisch noch was verteilen, dass ihr euch auch was nehmen könnt. Und ja. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns begegnest. Ich danke dir für jeden, der eine Erfahrung mit dir gemacht hat. Ich danke dir für jeden, der mal ein Gefühl hatte, so wie, ja, der so ein bisschen deine Art kennengelernt hat, so wie du halt Dinge tust. Wie das halt aussieht, wenn du am Werk bist oder wie sich das anfühlt. Ja. Herr, ich danke dir für das heute an diesem Sonntag, ja, Millionen von deinen Jüngern in irgendwelchen Orten zusammen hocken und irgendwie dir Lieder singen, beten. Und ich bitte dich darum, dass wir heute und auch in der nächsten Woche, dass sich dich ganz viele Leute treffen und dass wir merken, du bist irgendwie beim Einkaufen plötzlich dabei, in irgendeinem Gespräch irgendwie. Und dass wir so normale Situationen, dass wir dich in unserem Alltag erleben. Und danke dir auch für jeden, der ein Wunder mit dir erlebt hat und das erzählen kann. Ja. Amen.